Dein Blut macht mich rein, in deinem Namen darf ich sein. Haben wir gerade gesungen, stimmt's? Was verbindet ihr damit? Ist das so? Provozierender Titel heute. Ihr habt ihn vielleicht auf den Flyern schon gelesen. Gott sagt, warum sagst du Nein, wenn ich Ja sage? Wer die letzten Sonntage da war, der hat so zur Predigtreihe über die Jahreslosung einiges gehört. Wer das gerne nochmal wissen will, unsere Homepage bietet die schöne Möglichkeit, die ganzen Predigten und sonstigen Vorträge, die so hier in der Gemeinde gehalten werden, auch immer wieder nachzuhören. Und dieser Eingangssatz, dieses Thema der Predigt heute, warum sagst du Nein, wenn ich Ja sage, geht zurück auf diesen Satz der Jahreslosung. Gott sagt, ich schenke euch ein neues Herz und ich lege einen neuen Geist in euch. Ich habe euch rein gemacht. Ihr seid mein Eigentum, ihr seid heilig, er gehört mir. Nochmal kurz überlegt, ja, ist das so? Das neue Herz, der neue Geist sind für jeden da, der sein Herz Jesus geöffnet hat, der Ja sagt zu dem Erlöser. Und die Bibel sagt, wen Gott frei macht, der ist wirklich frei. Seid ihr denn frei? Seid ihr wirklich frei? Frank Merdner hat vorhin so ein bisschen von Ängsten gesprochen, die uns erfüllen, wenn in der Weltgeschichte Dinge sich groß ändern. Es gibt ja so viel anderes, was uns unfrei machen kann. Ich möchte heute nochmal darüber etwas sagen. Ich behaupte, Gott schenkt kein leeres Paket, wenn man das mal so sagen darf. Wenn er sagt, ich schenke euch ein neues Herz, dann ist das nicht so, wir machen ein Päckchen auf und es ist nichts drin. Oder sagen wir mal die lange Unterhose oder so, die keiner gewollt hat. Ich schenke euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Gott verspricht nichts, was er nicht hält. Aber ist es nicht so? Ich erlebe das von mir selbst, ich erlebe das in Gesprächen mit Menschen, dass wir manchmal so leben und das vielleicht auch manchmal sagen, als ob in der Geschichte, in diesem ganzen Geschenk gar nichts drin wäre. Wir fühlen uns hin und her gezogen zwischen Licht und Finsternis, zwischen so einer gebeugten Haltung, wie sie dieses Bild zeigt, und dem aufgerichteten, hellen Leben, wo wir sagen, ja, mit Jesus kann ich über Mauern springen, Bäume ausreißen und wahrscheinlich Pferde stehlen oder sonst was. Wie ist das, dieses Hin und Her? Kennt ihr das? Wir schwanken zwischen unserem alten und zwischen unserem neuen Leben, zwischen Angst und Hoffnung, zwischen Heiliger und Sünder. Und dann kommt es nicht selten vor, dass wir sagen, ja, Jesus, du hast mich zwar errettet, aber, hatten wir ja letztes Mal, ne? Und wenn jemand, mit dem ihr redet, euch sagt, ja, aber, dann wisst ihr genau, das heißt eigentlich nein. Trägst du den Müll raus? Ja, aber vorher muss ich noch. Du kannst sicher sein, das stinkt morgen noch an der Treppe, weil der Eimer einfach stehen bleibt. So sieht's aus. Und die Übertragung auf unser Glaubensleben, ja, Jesus hat mich gerettet, aber da muss das und das und das von unserer Seite auch noch laufen. Da habe ich hier und da wieder mal nicht gemacht, was ich doch eigentlich tun wollte, weil ich denke, dass das für mich als Kind Gottes richtig und gut wäre. Ja, ich bin gerettet, aber... Das heißt doch ganz offen und ehrlich, dass wir durchaus Zeiten kennen, in denen wir der Gnade Gottes, diesem Geschenk, diesen neuen Herzen und diesen neuen Geist gar nicht wirklich glauben. Wo wir sagen, okay, das mit diesem lieben Jesulein, das ist zwar ganz gut, ich gehe auch in die Gemeinde, aber ich muss mich schon selber durchkämpfen. Das Leben, ne, ist kein Ponyhof und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Dann machen wir ein bisschen Lobpreis zwischendrin, furchtbar, furchtbar, wir können ja niemals einen Lobpreis machen, aber tun dann so und gehen dann aber hier raus, ja, legen dann die Päckchen, die uns belasten. Manch einer sagt ja vor dem Gottesdienst als Gottesdienstleiter, den säge ich alle die Haxen ab, kommt alle hierher, jetzt legt alle mal schön ab, was euch belastet, damit wir frei vor den Herrn kommen können, oder? Dann stellt euch das mal bildlich vor, ja? Ihr habt echt ein Problem, das euch umtreibt. Ihr habt heute Nacht nicht geschlafen. Das macht euch richtig Sorgen, das ist eine ernste Sache. Dann kommt ihr her, da draußen haben wir so einen Fahrradständer, da ist Platz, im Winter auf jeden Fall, und da legt ihr dann euer Päckchen ab, eure Sorgen. Und dann seid ihr hier völlig unbelastet und fröhlich vor dem Herrn, singt Halleluja, macht Lobpreis Und wenn alles hier vorbei ist, geht ihr wieder raus, euer Päckchen liegt ja noch da und nehmt es dann wieder und tragt es weiter. Hallo? Ich schenke euch ein neues Herz. Ich lege euch einen neuen Geist in euer Leben rein. Das heißt doch auch, bringt jedes Päckchen, jedes Paket, jeden Tieflader, der euch flach drücken will, mit hierher. Und wir haben auch dieses Angebot nachher mit dem Mahl, wo Gott sagt, bring alles, was du hast in deinem Leben und was dich niederdrückt, bringst zu mir. Ich nehme dir das ab. Du lässt das nicht draußen, du bringst es zu mir und gerade darin werde ich mich an dir erweisen. Neues Herz, neuen Geist, kein Ja, Aber. Ich habe ein Problem, aber Jesus kann mir ja doch nicht wirklich helfen. Ich muss das selber machen. Klar, vielleicht musst du das schwierige Gespräch tatsächlich führen. Vielleicht musst du tatsächlich im Krankenhaus operiert werden. Vielleicht ist deine Ehe wirklich gescheitert. Aber das ist doch nicht so, als ob du das alleine trägst. Das ist doch nicht so, als dass Jesus nicht in deinem Herzen wäre. Dass nicht sein Geist deinen Geist tragen würde. Ja, aber. Ich will mit euch heute mal einen Text aus dem 1. Korintherbrief anschauen, abschließend zu dieser Reihe, zur Jahreslosung. Der soll uns dazu noch ein paar entscheidende Impulse verhelfen. Wir lesen gemeinsam den ersten Vers aus dem 15. Kapitel. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth. Paulus schreibt, und das könnt ihr mal genau für euch wörtlich nehmen, liebe Geschwister, ich möchte euch an das Evangelium erinnern, das ich euch verkündigt habe. Ihr habt diese Botschaft angenommen. Sie ist die Grundlage eures Lebens geworden. Und durch sie werdet ihr gerettet. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, was ich euch verkündet habe. Andernfalls werdet ihr vergeblich zum Glauben gekommen. Ich finde diesen Zusatz sehr bemerkenswert. Vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen. Von dem abbringen, was die gute Nachricht eurer Errettung, eures neuen Lebens bedeutet. Meine Frage an euch, was kann uns denn alles abbringen von dem, dass Jesus sagt, ich habe dich gerettet, du gehörst zu mir, du bist mein, nichts und niemand kann dich aus meiner Hand reißen. Was kann uns davon alles abbringen? Und jetzt erwartet bloß nicht, dass ich euch das sage. Das wisst ihr nämlich viel besser als ich. Braucht man nicht aufzählen, da hat jeder irgendwas, warum er sagt, ja, aber. Ich glaube ja an Jesus, aber das Problem oder dieser Mensch, Paulus zählt ein paar ganz grundsätzliche Fakten auf, die er diesem Ja, Aber, diesem vorausgesetzt, ihr lasst euch in keinem Punkt von dem abbringen, entgegenstehen. Und wir wollen doch alle Fakten, wir wollen doch alle was in der Hand haben. Und Paulus nennt jetzt ein paar Dinge, die sind so glasklar und knallhart, da wird sich jeder Tatortkommissar die Hände reiben, wenn er so eine Beweislage vorfinden würde. Wir schauen uns das mal an. Im Vers 2 heißt es, zu dieser Botschaft, die ich euch so weitergegeben habe, wie ich sie selbst empfing, also ich bin ein Zeuge, der jetzt die Wahrheit redet, gehören folgende entscheidenden Punkte. Das erste ist, Christus ist in Übereinstimmung mit der Schrift, mit den Aussagen der Schrift, für unsere Sünden gestorben. Er wurde begraben und 3 Tage danach hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Auch das in Übereinstimmung mit der Schrift. Ich würde mal sagen, das hier ist eine ultimative Grundlage fürs neue Herz und den neuen Geist. Unser Problem ist nur, dass wir das sattsam kennen, oder? Wen von euch reißt das noch vom Hocker? Jesus ist gestorben für deine Schuld. Wer hat das schon öfter als 10-mal gehört? So. Ich weiß noch genau, wie mich das nach wie vielen Jahren auch immer, ich glaube, ich habe schon Theologie studiert, wie ich in einer Gemeinde saß und da saß ich so und saß so vor mich hin und es predigte und ich guck zum Kreuz und dann habe ich plötzlich gehört, was es gepredigt hat und dann hat es mich richtig durchzogen. Bumm hat es gemacht und ich habe zum ersten Mal begriffen, obwohl ich mein ganzes Leben davon gehört habe, was Jesus am Kreuz für mich getan hat. Ich habe es auf einen Schlag begriffen, dass das mir gilt. Ey, mich hat es umgehauen. Und manchmal denke ich, ich nehme das so selbstverständlich. Klar, Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. So, leben wir nicht manchmal so? Was das aber bedeutet. Das heißt, Paulus schreibt hier davon, Das ist schon jahrhundertelange vorausgesagt worden. Das haben Tausende von Menschen, die auf Gott gewartet haben, die sich auf ihn verlassen haben, die geopfert haben, ihre Riten vor Gott im Tempel gefeiert haben, haben das gelesen, haben das für bare Münze gehalten, haben sich darauf vorbereitet, gewartet und gewartet. Das stand geschrieben. Und jetzt, es ist passiert. Die Beweislage ist eindeutig. Das Evangelium, die gute Nachricht von der Rettung, ist keine erfundene Gute-Nacht-Geschichte für Kinder, die sonst nicht einschlafen könnten. Als der Auferstandene hat er sich zunächst Petrus gezeigt und dann dem ganzen Kreis der 12. Ihr wisst ja auch, dass die das überhaupt nicht erwartet hatten. Dass sie ja völlig von der Rolle waren, als Jesus tatsächlich gestorben ist und begraben wurde. Der hat da zwar immer davon geredet, aber als es dann eingetreten ist, waren sie völlig überrascht und auch völlig demoralisiert. Und dann sehen die den, da fällt es ihnen wie Schuppen von den Augen. Und die können das bezeugen. Und dann, ganz interessant, auch das kennen wir alles, später zeigte er sich mehr als 500 von seinen Nachfolgern auf einmal. Einige sind inzwischen gestorben, aber die meisten leben noch. Fragt sie doch. Die waren dabei. So viele Leute, die das gesehen haben. Da ist doch was dran, das ist doch so gewesen. Danach zeigte er sich Jakobus und allen Aposteln. Und schließlich für alle diejenigen, die meinen, da haben ein paar Leute Halluzinationen gehabt, die haben halt das gesehen, was sie sich gewünscht haben. Als letzten von allen hat er sich auch mir gezeigt. Ich war wie einer, für den es keine Hoffnung mehr gibt, so wenig wie für eine Fehlgeburt. Ziemlich drastisch. Ja, ich bin der unwürdigste von allen Aposteln. Eigentlich verdiene ich es überhaupt nicht, Apostel zu sein, denn ich habe die Gemeinde Gottes verfolgt. Also einer, der das gar nicht geglaubt hat mit diesem Auferstandenen, mit diesem Heiland, der sogar seine ganze Karriere aufs Spiel und eingesetzt hat, um das zunichte zu machen, der begegnet Gott und kann jetzt selber sagen, das ist alles wahr. Wenn wir mal hier zusammenfassen, diese für uns so sattsam bekannten Tatsachen, auf die wir so gerne mit einem Ja, Aber reagieren, das Geschenk der Gnade, das Geschenk der Errettung, das neue Herz und der neue Geist sind eine absolut hundertprozentig verlässliche Tatsache. Das hat mit unserem Gefühl nichts zu tun und das hat auch nichts damit zu tun, dass das schon ziemlich lange her ist. Ja? Das, was Cicero geschrieben hat über seine Kriege und so, das glaubt ihr doch alles, oder? Da gibt es also wesentlich weniger schriftliche Beweise, kommt in Spur 8, da wird das genau erzählt, als das, was jetzt hier gerade aufgezählt worden ist. Also auch wenn unsere Emotionen, unsere Erfahrungen uns das für unwirklich verkaufen möchten. Oder wenn wir meinen, wir sind ja unwürdig, sowas alles zu glauben. Paulus kannte das hier auch. Und er kannte auch dieses Hin- und Herschwanken zwischen Licht und Finsternis. Kann ich mich da wirklich drauf verlassen? Kann ich wirklich diese Kraft in meinem Leben erleben und darauf bauen? Bin ich wirklich frei? Und jetzt sagt eben der Paulus nicht, ja, ist ja alles schön und gut, aber ich erlebe es bei mir halt nicht so richtig. Sondern er sagt, ja, und jetzt nehme ich das Geschenk in Anspruch. Jetzt ziehe ich quasi, wie ein anderes Bild sagt, dieses neue Kleid an. Das ist für mich bare Münze. Ich habe dieses neue Herz. Ich habe diesen neuen Geist bekommen durch das Opfer und die Auferstehung Jesu Christi. Das ist Tatsache in meinem Leben. Und er schreibt dann, zentraler Satz, dass ich trotzdem ein Apostel geworden bin, verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Und dass Gott mir seine Gnade erwiesen hat, ist nicht vergeblich gewesen. Und jetzt möchte ich euch mal was ganz Entscheidendes fragen. Wenn wir glauben, dass wir teils Licht und teils Finsternis sind, dass wir teils Heiliger und teils Sünder sind, dann werden wir auf eine ziemlich mittelprächtige Art und Weise auch leben. Dann unterscheidet uns nur ganz wenig von Menschen, die nicht Christen sind. Dann nehmen wir möglicherweise unsere Neigung, Sünde zu tun, wahr, wegzugehen von Gott. Und dann bemühen wir uns darum, dass es besser wird. Soll nicht mehr vorkommen. Aber wir fristen ein ständiges Verlierersein. Wir kriegen es einfach nicht gebacken. Ist das so? Warum ist das so? Ich glaube, das liegt daran, dass wir uns als jemanden betrachten, nur als jemanden betrachten, der zwar aus Gnade gerettet wurde, aber jetzt bis zur Wiederkunft Jesu alles versucht irgendwie durchzuhalten und selber zu machen. Ja, ich bin gerettet, aber bis Jesus wiederkommt, habe ich dann schon noch eine ganze Menge von Bewährung zu leisten. Die Bibel sagt, der Widersacher weiß, dass er auf unser Leben keinen Zugriff mehr hat. Er hat verloren. Das Kreuz ist das Zeichen des Sieges. Satan hat verloren. Der böse Feind findet keine Macht an uns. Und das weiß der. Und deswegen versucht er uns ständig dazu kriegen, uns glauben zu machen, ihr seid ja gar nicht besser dran. Dieser neue Mensch, das funktioniert ja gar nicht wirklich. Du unterscheidest dich ja gar nicht von Menschen, die nicht mit Jesus leben. Und wenn wir das glauben, dann unterscheiden wir uns nicht von anderen Menschen und dann leben wir auch nicht anders. Manchmal glaube ich, das ist eine ziemlich zutreffende Beobachtung für viele Menschen, die als Christen unterwegs sind. Wir kommen dann am Sonntag in den Gottesdienst und feiern da ein bisschen mehr oder weniger. Aber ansonsten in der Woche, wie groß ist der Unterschied zu euren lieben Freunden, die eben niemals in den Gottesdienst gehen? Wie groß ist der Unterschied, wenn es hart wird im Leben? Wo man eine Herausforderung als Katastrophe und nicht als Möglichkeit Gottes, sich in unserem Leben zu verherrlichen, sieht. Wo ein Verlust auch für uns Christen fast nicht auszuhalten ist, weil uns Jesus eben nicht alles ist. Und das kommt daher, dass wir unsere wahre Bestimmung in Jesus Christus nicht kennen oder noch nicht kennengelernt haben. Die größte Errungenschaft von Gott auf der Erde ist seine Erlösung. Er macht Sünder zu Heiligen. Das heißt, diese innere Verwandlung, die Rechtfertigung geschieht in dem Moment, wo Menschen, ganz normale Menschen, ja zu diesem Angebot Christi sagen. Ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du gehörst zu mir. Du bist jetzt mein Eigentum. Und nichts und niemand soll sich erlauben, dich anzutatschen. Sage ich jetzt mal ganz salopp. Der böse Feind hat keine Macht an dir. Das bedeutet das, dass du meinen Namen trägst und dass ich dein Herr bin. Du hast keinen anderen Herr. Du bist in meinem Grundstück, in meinem Garten. Soll bloß einer wagen, soll der böse Feind bloß wagen, dich anzutasten. Das ist die innere Verwandlung, die geschieht in einem Augenblick. Und die äußere Verwandlung dann in unserem Alltagsleben, die geschieht Stück für Stück. Wir nennen das Heiligung. Aber das ist nichts, was wir machen können. Das dauert ein Leben lang. Und dieser Prozess ist nur dann voll wirksam, wenn wir glauben, dass dieser radikale innere Wandel, diese Verwandlung auch tatsächlich stattgefunden hat. Wenn ihr den Namen Christi tragt, seid ihr Kinder des Lichts. Seid ihr heilig und es gibt keine Schuld an euch. Das ist für uns erstmal aus unserer Erfahrung, aus unserem Gefühlsleben ganz schwierig zu glauben. Aber wenn Jesus sagt, dieses neue Herz, das habt ihr jetzt. Diesen neuen Geist, den habt ihr jetzt. Ich habe ihn euch gegeben. Könnt ihr davon ausgehen? Nun, Paulus bezeichnet sie auch manchmal noch als den größten Sünder, nicht wahr? Aber Paulus nimmt da, wenn wir mal genau nachlesen, 1. Timotheus 1 zum Beispiel, aber auch hier im 1. Korinther 15, wo er sagt, ich bin ja schon ganz schön schlimmer Finger, ja? Dann sagt er, dass ich trotzdem Apostel geworden bin, das verdanke ich ausschließlich der Gnade Gottes. Der sagt, das liegt überhaupt nicht an mir. Das muss ich gar nicht fühlen. Gott hat in mein Leben gegriffen und hat mich zu seinem Eigentum gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, dass ich das zugelassen habe. Und jetzt ist alles anders. Paulus wusste, dass er vor seiner Begegnung mit Christus eine andere Identität hatte. Und er hat gesagt, manchmal fühle ich das gar nicht, manchmal fühle ich mich ganz schlecht. Aber ich sage, jetzt habe ich diese neue Identität und von da aus mache ich alles anders. Und nochmal hier zum Schluss an dieser Stelle in diesem Text, den wir haben. Keiner von allen anderen Aposteln hat so viel gearbeitet wie ich. Aber wie ich schon sagte, nicht mir verdanke ich das Erreichte, sondern der Gnade Gottes, die mit mir war. Er weiß, er kann es sich nicht verdienen und deswegen versucht er es auch gar nicht. Jemand hat mal gesagt, was ist der Unterschied oder was ist das Interessante zwischen Beruf und Berufung? Dein Beruf ist dann Berufung, wenn du ihn auch ausüben würdest, wenn du nichts dafür verdienen würdest. Amen. Ich habe den richtigen Job für mich. Ja, das heißt, ich sage das mal ganz so salopp, ja, nennt man das bitte nicht als Angeberei, aber ich würde das, was ich mache, auch machen, wenn ich überhaupt kein Geld kriegen würde. Weil es ist einfach das Ding, wo Gott gesagt hat, da bist du jetzt tätig. Und das heißt für jeden von euch, wenn wir begreifen, dass die Gnade Gottes uns am Schlawittchen hat und Gott begleitet euch durch euer Leben, dann kommt es nicht darauf an, ob ihr da was verdient, sondern dass ihr diese Gnade auslebt. Dass ihr das macht, wozu ihr berufen seid. Dass ihr dem Bösen Einhalt gebietet in eurem Leben. Dass ihr sagt, ich habe ein neues Herz, hallo. Ich mache mir keine Sorgen. Auch wenn man nach menschlichen Maßstäben viel Grund hätte, sich Sorgen zu machen. Also wie nochmal, wenn ihr behauptet, ihr seid Sünder, was tut ihr dann? Ihr werdet sündigen. Wenn ihr sagt, ich bin erlöst, aber, dann werdet ihr auch so leben. So wischiwaschi. Ihr erklärt nämlich dann, dass Sünde, das Schuld, das Getrenntsein von Gott in eurem innersten Wesen steckt. Dann sagt ihr, ich bin nicht erlöst, nicht wirklich. Das Ganze ist so ein Trick vom Pastor. Der erzählt jeden Sonntag so was, das stimmt aber gar nicht. Das ist dann das, was ihr glaubt. Aber das ist nicht das, was die Bibel lehrt. Frage, lernen wir das mehr und mehr, Gott zu glauben, dass ihr dieses neue Herz, diesen neuen Geist wirklich habt? Und lernen wir dann aufgrund dieses überzeugten Glaubens, dieser inneren Gewissheit, dass das Leben tatsächlich anders wird? Ich will zum Schluss eine Hilfestellung geben. Ihr seht hier nochmal diesen Satz. Ich schenke euch ein neues Herz und lege einen neuen Geist in euch. Wie könnt ihr das umsetzen? Mal ein Tipp. Die meisten von uns können so gut Englisch, dass sie das verstehen, aber ich erkläre es auch. Der erste Satz heißt, if you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. Wenn ich wieder einmal hinfalle, gebe ich garantiert nicht auf, denn Fehler meint nichts anderes als erster Versuch zu lernen. F-A-I-L. First attempt in learning. Wir sind so perfektionistisch veranlagt. Jesus sagt, du musst nicht perfekt sein. Ich habe dich perfekt gemacht. Ich habe dich heilig gemacht. Das heißt, wenn irgendwas aus dem Ruder läuft in deinem Leben, dann sage, it was a fail. Und Fehler ist die falsche Übersetzung. Fail heißt erster Versuch beim Lernen. Weil Christus hat dir eine neue Plattform gegeben, das neue Herz. Du fällst nicht aus seiner Hand, auch wenn dir Dinge aus der Hand fallen. Sagt euch das mal. Nichts und niemand wird mich aus der Hand Gottes reißen, weil jetzt wieder mal alles bachabwärts geschwommen ist. Das war einfach eine tolle Vorlage, eine Steilvorlage sozusagen. Die setze ich jetzt um. Zack, habe ich wieder was gelernt. Zack, habe ich begriffen, wie Gott mit mir unterwegs ist und mich weiter begleitet, mich nicht fallen lässt, sondern mir eine Chance gibt, ihn besser kennenzulernen bei der Arbeit. Und das Zweite, etwas kürzer und leichter. If you get no as an answer, remember no means next opportunity. Wenn du ein Nein als Antwort bekommst, erinnere dich daran, dass Nein bedeutet nächste Gelegenheit. Herausforderungen in unserem Leben sehen wir manchmal als Katastrophen, wenn sich etwas so ändert, was uns ganz durcheinander bringt. Gott sagt, das ist eine Chance für dich. Du hast die nächste Gelegenheit, mir dabei zuzuschauen, wie ich dich segne, wie dein Herz, das neu ist von mir, weiter an Helligkeit gewinnt. Und dann beginne ich so zu leben, wie dieses Christus in mir es entspricht. Dieser Gott mit seiner Gnade ist schon da, ich brauche ihn nicht herunterholen vom Himmel. Ja? Sein Reich hat in Christus begonnen und er lebt in mir. Und deswegen brauche ich nicht Nein sagen, wenn Jesus Ja sagt. Bitte nehmt doch das mal mit in euer Leben. In seinen ganzen Herausforderungen, die diskutieren wir ja nicht weg. Aber wenn Jesus zu dir Ja sagt, dann gibt es keinen Grund zu irgendetwas, was in deinem Leben vorkommt, Nein zu sagen oder Aber zu sagen, weil er ist in dir, er lebt, er kann das und er wird dich durchbringen. Und glaub bloß nicht, du musst das selber schaffen. Herr, zeige mir deine Macht und Herrlichkeit. Noch einmal diesen Satz, den wir beim letzten Mal gehabt haben. Wir setzen unser Vertrauen nicht auf menschliche Anstrengung, sondern wir sind stolz auf das, was Christus Jesus für uns getan hat. Das Kreuz genügt. Ich möchte beten. Vater, wir danken dir, dass du uns vollständig gemacht hast durch deinen Sohn Jesus Christus. Wir danken dir, dass unsere Identität in ihm verwurzelt ist und nicht in uns selbst. Amen.